Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein faszinierendes Thema, die mittelalterliche Falknerei. Also die Kunst, mit Greifvögeln zu jagen.
Und wenn ich Kunst sage, dann meine ich das auch so. Das war nicht einfach Vogel auf den Arm setzen und losfliegen lassen. Da steckte ein ganzes System dahinter, mit jahrelangem Training, speziellem Wissen über Vogelverhalten und, was viele überrascht, einer ausgefeilten Symbolik.
Die Symbolik ist tatsächlich spannend. Greifvögel waren im Mittelalter nämlich Statussymbole. Aber nicht irgendwelche. Je höher dein Rang, desto edler dein Vogel.
Es gibt da eine interessante Quelle aus dem Jahr 1486, das sogenannte Book of St. Albans. Ein englisches Werk über Jagd und Heraldik. Darin findet sich eine komplette Hierarchie, wer welchen Vogel führen durfte.
Kaiser bekamen den Adler zugeordnet, Könige den Gerfalken und Grafen den Wanderfalken. Die oft zitierte Zuordnung von Rittern zum Sakerfalken stammt übrigens aus späterer Zeit. So steht's nicht im Original von 1486. Aber sogar für Priester und einfache Yeomen gab's passende Vögel.
Allerdings, und das ist wichtig, war das eher eine Idealvorstellung. So eine Art, wie soll ich sagen, mittelalterliches Etikettehandbuch? Diese Zuordnungen beschreiben, wie es sein sollte, nicht unbedingt, wie es war.
Das macht Sinn. In der Praxis war es bestimmt flexibler. Wenn ein Ritter einen besonders guten Wanderfalken hatte, wird er den kaum abgegeben haben, nur weil es nicht standesgemäß war.
Ja, die archäologischen Funde und Aufzeichnungen zeigen eine deutlich buntere Realität. Aber die Symbolik selbst, die war mächtig. Ein Greifvogel auf dem Arm signalisierte sofort, diese Person gehört zur Elite.
Was auch am Aufwand lag. Falknerei war extrem teuer und zeitintensiv. Du brauchtest Personal, das sich täglich um die Vögel kümmerte. Spezielles Futter, Ausrüstung. Das konnten sich nur die oberen Schichten leisten.
Und dann kam noch der Handel dazu. Viele Vögel wurden
international importiert. Das fand ich besonders interessant. Die Gerfalken, also die weißen oder grauen Großfalken, kamen oft aus Norwegen und Island.
Richtig. Und Sakerfalken wurden unter anderem über das Mittelmeer gehandelt, wobei venezianische Händler eine wichtige Rolle spielten. Die Vögel kamen oft aus dem östlichen Mittelmeerraum und dem Orient. Das hat schon Friedrich II. Dokumentiert. Flandern war ein wichtiger Umschlagplatz.
Und die Preise?
Enorm. Ein gut abgerichtetes Sakerfalkenweibchen konnte so viel kosten wie das Jahreseinkommen eines Handwerkers oder 10 bis 20 Rinder. Es gibt Aufzeichnungen, wo die Belohnung für einen entflogenen Falken beträchtliche Summen betrug, bis zu 100 Livre oder mehr.
Das erklärt auch, warum Falken häufig als diplomatische Geschenke dienten. Da verschenkte man nicht einfach einen Vogel, sondern ein kleines Vermögen.
Absolut. Friedrich II., der Stauferkaiser, war übrigens einer der bedeutendsten Falkner der Geschichte. Er schrieb sogar ein wissenschaftliches Werk darüber, De arte venandi cum avibus. Der Mann hat die arabische Falknereitradition mit der europäischen verbunden.
Was mich auch überrascht hat, die Geschlechternormen waren gar nicht so starr, wie man denken würde. Es gab durchaus weibliche Falkner im Mittelalter.
Das Book of St. Albans ordnet Damen sogar einen eigenen Vogel zu, den Merlin. Und in den Quellen tauchen immer wieder Frauen auf, die aktiv an der Beizjagd teilnahmen. Die moderne Vorstellung, Falknerei sei reine Männersache gewesen, die stimmt so nicht.
War das dann eher eine Frage des Standes als des Geschlechts?
So kann man es sagen. Wer zum Adel gehörte, hatte Zugang zur Falknerei. Ob Mann oder Frau spielte eine untergeordnete Rolle. Natürlich gab es Unterschiede in der Praxis, aber das strikte Bild, Ritter mit Falke, Burgfräulein am Fenster, das ist mehr Klischee als Realität.
Faszinierend, wie viel Komplexität da drin steckt. Nicht nur die Jagdtechnik selbst, sondern das ganze soziale Gefüge drumherum.
Und genau das macht die Falknerei so spannend. Es war eben nicht nur Jagd. Es war Statussymbol, diplomatisches Werkzeug, Kunstform und Wissenschaft in einem.
Jetzt wird's richtig spannend. Die Jagdtechniken selbst. Und da muss man erstmal verstehen, es gab grundsätzlich zwei verschiedene Jagdstile.
Den hohen und den niederen Flug.
Stimmt. Der niedere Flug, das war typisch für Habichte. Die wurden direkt von der Faust geworfen, jagten auf kurze Distanz. Meist nur ein paar Dutzend bis wenige hundert Meter, je nach Gelände. Perfekt für dichtes Gelände, Waldränder, Heckenlandschaften.
Die Habichte sind ja auch vom Körperbau her dafür gemacht. Kurze, runde Flügel, langer Schwanz. Die können zwischen Bäumen durchschießen wie, naja, wie ein Düsenjäger durch einen Canyon.
Und deren Beute war entsprechend. Hasen, Kaninchen, Fasane, alles, was sich am Boden oder bodennah bewegt. Aber beim Wanderfalken, das ist eine komplett andere Welt.
Der Anwartflug.
Der Falke steigt erstmal hoch. Richtig hoch. Oft in beträchtlicher Höhe, je nach Bedingungen. Und dann wartet er. Kreist. Beobachtet. Erst wenn unten Wild aufgescheucht wird, beginnt die eigentliche Jagd.
Und dann kommt der berühmte Sturzflug, der
Stub, über 300 Kilometer pro Stunde. Das ist schneller als ein ICE, schneller als die meisten Sportwagen. Der Wanderfalke ist damit das schnellste Tier der Welt.
Unfassbar. Der stürzt sich aus Höhen von teilweise 500 Metern herab, schlägt die Beute mit den Krallen und tötet sie dann mit einem gezielten Biss in den Nacken.
Und das funktioniert nur im offenen Gelände. Weite Felder, Wiesen, vielleicht Gewässer. Da jagt der Wanderfalke dann Enten, Tauben, Krähen, alles, was fliegt.
Die mittelalterlichen Falkner wussten das natürlich genau. Wenn du zur Entenjagd aufgebrochen bist, hast du den Wanderfalken mitgenommen. Für die Kaninchenjagd am Waldrand, da war der Habicht dein Vogel.
Das war echte Spezialisierung. Jeder Vogel hatte seine Stärken, sein Terrain, seine Beute. Ein guter Falkner musste das alles kennen und koordinieren.
Im Blogpost steht auch, dass Wanderfalken erstaunlich schwere Beute erlegen konnten. Bis 500 Gramm, also Krähen oder Ringeltauben. Das ist bei einem kleinen Wanderfalken fast das eigene Körpergewicht.
Das klingt erstmal spektakulär, aber
das ist schon die Obergrenze dessen, was die Vögel schaffen. Im Normalfall jagten Wanderfalken Vögel, die deutlich leichter waren. Stare, kleine Tauben, Drosseln. 500 Gramm Beute wie Krähen, das war anspruchsvoll.
Macht auch Sinn. Ein Falke, der sich ständig an zu große Beute wagt, riskiert Verletzungen. Und ein verletzter Jagdvogel war im Mittelalter ein enormer Verlust.
Was mich bei dem ganzen Thema besonders fasziniert, die Bindung zwischen Mensch und Vogel. Das war keine Dressur im modernen Sinne, das war Partnerschaft.
Das muss man sich klar machen. Ein Greifvogel ist kein Hund. Der hat keinen Rudelinstinkt, der will dir nicht gefallen. Wenn der Vogel zum Falkner zurückkommt, dann weil eine echte Vertrauensbasis da ist.
Der Vogel könnte jederzeit wegfliegen und nie wiederkommen. Dass er es nicht tut, zeigt diese besondere Beziehung.
Und genau das machte die Falknerei auch zur Demonstration ritterlicher Tugenden. Geduld, Selbstbeherrschung, Respekt vor dem Tier. Die Fähigkeiten des Vogels spiegelten den Charakter seines Besitzers wider.
An der Stelle, wenn euch solche Themen interessieren, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns wirklich, mehr von diesen historischen Tiefgängen zu produzieren.
Was ich noch ergänzen wollte: Die Jagd selbst war oft ein gesellschaftliches Ereignis. Da ritten nicht nur der Falkner und sein Vogel raus, sondern ganze Jagdgesellschaften.
Mit Hunden?
Oft ja. Gerade bei der Beizjagd auf Hasen arbeiteten Habichte und Hunde zusammen. Die Hunde trieben das Wild auf, der Habicht schlug zu. Das war koordinierte Teamarbeit über
Artgrenzen hinweg. Mensch, Hund, Vogel. Alle mit einer Aufgabe.
Und das musste alles trainiert werden. Der Hund durfte den Vogel nicht angreifen. Der Vogel musste die Hunde tolerieren. Das war hochkomplexes Zusammenspiel.
Die Aufzeichnungen zeigen, dass erfahrene Falkner ihre Vögel über Jahre kannten. Da entwickelten sich echte, ich würde fast sagen, Freundschaften, auch wenn das vermenschlicht klingt.
Aber es trifft's trotzdem. Die Chroniken beschreiben Trauer beim Tod eines besonders guten Jagdvogels. Das waren keine austauschbaren Werkzeuge. Das waren Individuen mit eigenem Charakter.
Ein Ritter wurde auch danach beurteilt, wie er seine Vögel behandelte. Einen edlen Falken oder ein gutes Streitross schlecht zu behandeln, galt als unritterlich. Ein Zeichen mangelnder Selbstbeherrschung, das dem eigenen Ansehen schadete.
Das vergisst man manchmal. Diese besondere Bindung zum Jagdvogel. Anders motiviert als heute vielleicht, aber sie war da. Das steckte schon in der mittelalterlichen Falknerei drin.
Jetzt zum vielleicht spannendsten Teil. Wie wurde aus einem wilden Greifvogel eigentlich ein Jagdpartner? Das Training war ein komplexer Prozess, der Wochen bis Monate dauern konnte.
Und alles begann mit dem sogenannten Manning.
Richtig, Manning kommt vom Englischen to man, den Vogel an den Menschen gewöhnen. Der Falkner fütterte den Vogel von der Hand, Tag für Tag, bis der Vogel Vertrauen aufbaute. Das klingt simpel, aber stell dir vor, du hast ein wildes Raubtier vor dir, das dich als Bedrohung wahrnimmt.
Anfangs frisst der Vogel gar nicht. Der sitzt da, starrt dich an, will eigentlich nur weg. Und dann, nach Tagen oder manchmal Wochen, macht er den ersten Schritt. Nimmt das Fleisch von deiner Hand.
Das war der Durchbruch. Ab diesem Moment begann die eigentliche Partnerschaft. Aber im Mittelalter gab es auch weniger geduldige Methoden.
Du meinst das Waking?
Ja, Waking bedeutete, den Vogel wach zu halten. Manchmal über Tage hinweg. Durch Licht, Bewegung, ständige Unruhe. Die Idee dahinter war, den Widerstand des Vogels durch Erschöpfung zu brechen.
Das ist aus heutiger Sicht natürlich problematisch. Schlafentzug ist Stress pur für jedes Lebewesen. Der Vogel wurde quasi in eine Abhängigkeit vom Falkner gezwungen.
Richtig, solche Methoden waren im Mittelalter bekannt, wobei Friedrich II. In seinem Traktat einen ganz anderen Weg ging. Sein Ansatz war fürs 13. Jahrhundert revolutionär. Basierend auf eigenen Experimenten, er widersprach sogar Aristoteles, wenn seine Beobachtungen anderes zeigten. Aber die härteren Methoden funktionierten. Der Vogel wurde schnell zahm. Zu welchem Preis? Der psychologische Effekt war im Grunde eine erzwungene Unterwerfung durch Erschöpfung.
Moderne Falkner lehnen das komplett ab. Heute setzt man vorrangig auf positive Verstärkung und stressarme Methoden. Klassische Techniken wie Gewichtsmanagement spielen aber weiterhin eine Rolle. Tägliche Interaktion in kurzen Einheiten, so 15 bis 30 Minuten. Der Vogel soll freiwillig kooperieren.
Der große Unterschied ist, dass moderne Methoden
auf Vertrauen statt auf Erschöpfung setzen. Der Vogel lernt, dass die Zusammenarbeit mit dem Menschen Vorteile bringt. Futter, Sicherheit, positive Erfahrungen.
Und das Ergebnis ist interessanterweise oft besser. Ein Vogel, der aus freien Stücken zurückkommt, ist ein zuverlässigerer Jagdpartner als einer, der gebrochen wurde.
Nach dem Manning kam dann das eigentliche Flugtraining. Und da wurde es systematisch.
Zuerst kam die Stange. Also der Vogel wurde an einer Stange befestigt, gewöhnte sich an die Umgebung. Dann erst kam die Créance.
Die Trainingsleine.
Korrekt, eine lange, dünne Leine. Damit konnte der Falkner den Vogel auf kurze Distanz fliegen lassen, vielleicht 2-3 Meter anfangs. Jeden Tag wurde die Distanz ein bisschen erhöht.
5 Meter, 10 Meter, 20. Der Vogel lernte, auf Ruf oder Lockruf zum Falkner zurückzukehren. Immer verbunden mit einer Belohnung, einem Stück Fleisch auf dem Handschuh.
Und dann kam der große Moment, der erste Freiflug ohne Leine. Das war ein enormes Risiko. Der Vogel konnte einfach wegfliegen und nie wiederkommen.
Oh, das muss ein Nervenkitzel gewesen sein. Wochen oder Monate Arbeit. Und dann lässt du ihn los und hoffst, dass er zurückkommt.
Deshalb war Geduld so entscheidend. Die Quellen betonen immer wieder, Ungeduld zerstört den Trainingsfortschritt. Wer zu früh zu viel wollte, verlor seinen Vogel.
Die gesamte Grundausbildung dauerte wohl 2 bis 3 Monate bei einem erfahrenen Falkner. Aber die Feinabstimmung, welche Beute, welches Gelände, das war ein fortlaufender Prozess.
Und dann kam jedes Jahr die Mauser. Der Vogel wechselte sein Gefieder, war in dieser Zeit nicht jagdfähig. Nach der Mauser musste oft nachtrainiert werden.
Also war ein Falkner eigentlich nie fertig mit dem Training. Das war ein ständiger Dialog zwischen Mensch und Tier.
Was mich dabei beeindruckt, trotz der problematischen Methoden wie dem Waking, zeigen die mittelalterlichen Quellen auch echtes Verständnis für Vogelverhalten. Friedrich II. Hat akribisch beobachtet, dokumentiert, experimentiert.
Er gilt ja auch als einer der ersten Ornithologen im modernen Sinne. Sein Werk ist bis heute wissenschaftlich relevant.
Die Falknerei war eben beides, Kunst und Wissenschaft. Und das Training war der Kern davon. Ohne diese intensive Ausbildung wäre die ganze Jagd nicht möglich gewesen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Was bleibt, ist dieser Respekt vor dem Tier. Auch wenn die historischen Methoden aus heutiger Sicht kritisch zu sehen sind, das Ziel war immer eine funktionierende Partnerschaft, nicht Unterwerfung um jeden Preis. Jetzt zum Alltag der Falknerei. Und der war arbeitsintensiv. Die tägliche Pflege der Vögel erforderte absolute Präzision.
Angefangen bei der Zustandskontrolle. Heute wird morgens gewogen, aber historisch beurteilte man den Jagdzustand über Körperkondition, Verhalten und Appetit. Das Brustbeinertasten war zentral.
Ja, und heute reden wir von Grammgenauigkeit mit Digitalwagen. Bei einem Wanderfalken können kleine Gewichtsunterschiede entscheidend sein. Historisch verließ man sich auf Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Friedrich II. Beschreibt das ausführlich in seinem Werk. Wagen erwähnt er nie.
Und wie genau funktionierte das Ertasten?
Im Grunde ganz intuitiv. Der Falkner fuhr regelmäßig mit den Fingern über das Brustbein, den Kiel. Übrigens, Baltenwagen gab es natürlich, aber die waren für Handelswaren gedacht, nicht für Grammunterschiede. Feinwagen nur für Münzen und Edelmetalle. Für Falkner war das Körpergefühl entscheidend.
Der sogenannte rasiermesserscharfe Brustkorb.
Richtig. Wenn das Brustbein zu stark hervorsteht, wie eine scharfe Kante unter dem Gefieder, dann ist der Vogel zu mager, untergewichtig, nicht mehr in Jagdkondition, zu geschwächt.
Im Gegensatz dazu wurden übergewichtige Vögel auf Diät gesetzt, kurze Rationen, bis das Gewicht wieder stimmte. Ein zu schwerer Falke hatte keine Motivation zur Jagd.
Das Gewichtsmanagement war eine Gratwanderung. Du willst den Vogel hungrig genug, dass er jagt, aber nicht so ausgehungert, dass er geschwächt ist. Diese Balance täglich zu halten, erforderte echtes Expertenwissen.
Und genau deshalb brauchte man spezialisiertes Personal. Ein Adliger konnte sich nicht selbst um alles kümmern. Da gab es Falknermeister, Gesellen, Helfer. Ein ganzer Stab.
Ein ganzer Apparat also, der unterhalten und finanziert werden musste.
Im Grunde war die Falknerei auch deshalb Statussymbol, weil sie permanent Ressourcen verschlang. Wer sich das leisten konnte, demonstrierte damit seine wirtschaftliche Macht.
Was mich zur modernen Entwicklung bringt. Heute sieht das ja ganz anders.
Wobei erstmal ein düsteres Kapitel kam. In den 1960ern und 70ern stand der Wanderfalke kurz vor dem Aussterben.
Wegen DDT.
Das Pestizid reicherte sich in der Nahrungskette an. Bei den Greifvögeln führte das zu dünnschaligen Eiern, die beim Brüten zerbrachen. In Deutschland gab es um 1975 nur noch etwa 50 Brutpaare. 50! In manchen Regionen war der Wanderfalke komplett verschwunden.
Und heute?
Über 1000 Brutpaare allein in Deutschland. Die Erholung ist eine der großen Erfolgsgeschichten des Naturschutzes. DDT-Verbot, konsequenter Brutplatzschutz und eben die Zucht in Gefangenschaft ab den 1970ern.
Bei der Zucht war das Interessante, man musste einen Mittelweg finden. Die Vögel wurden teilweise von Hand aufgezogen, aber so, dass sie ihre wilden Instinkte behielten.
Wie funktioniert das?
Futterpuppen zum Beispiel. Die Küken wurden nicht direkt von Menschen gefüttert, sondern über Attrappen, die wie erwachsene Falten aussahen. So prägten sie sich nicht auf Menschen.
Das zeigt auch die Kontinuität zur historischen Falknerei. Die Grundprinzipien, Respekt vor dem Tier, Verständnis für sein Verhalten, die Balance zwischen Nähe und wilder Natur, das gilt heute wie damals.
Nur, dass wir hier heute keine Wildentnahme mehr brauchen. In Deutschland und Europa läuft das über Zuchtprogramme. Die versorgen Falknereien und gleichzeitig werden ausgewilderte Vögel zur Bestandsstützung eingesetzt. Ein echtes Win-Win.
Faszinierend ist auch, viele Verhaltensbeobachtungen, die für die Zucht wichtig sind, hat schon Friedrich II. Dokumentiert. Die modernen Ornithologen haben auf diesem Verständnis aufgebaut und es erweitert.
Das Wissen der mittelalterlichen Falkner war eben nicht nur Tradition. Es war empirische Beobachtung über Generationen. Und dieses Erbe lebt in der heutigen Falknerei und im Artenschutz weiter.
Wenn wir jetzt auf alles zurückblicken, die Falknerei war so viel mehr als nur eine Jagdmethode. Das war eine komplexe Kunstform, die Wissen, Geduld und echten Respekt vor dem Tier verlangte.
Und sie verbindet Vergangenheit mit Gegenwart auf eine besondere Art. Die Greifvögel zeigen ihr Wohlbefinden ja ganz direkt, durch ihr Aufhockverhalten.
Das ruhige Sitzen?
Absolut. Ein zufriedener Greifvogel hockt entspannt auf seiner Stange, beobachtet die Umgebung, ruht sich aus. Das ist natürliches Verhalten. In der Wildnis sitzen sie viel und fliegen vor allem zur Jagd, Revierkontrolle oder wenn sie gestört werden. Energiesparen ist überlebensnotwendig.
Also, wenn dein Vogel gelassen sitzt und die Welt betrachtet, weißt du, alles ist gut. Er ist bereit für die nächste Jagd, aber gerade im Gleichgewicht.
Das ist eigentlich ein schönes Bild für die ganze Falknerei. Diese Balance zwischen wilder Natur und menschlicher Fürsorge. Der Vogel bleibt ein Raubtier, aber er vertraut seinem Falkner.
Was mich fasziniert ist, dass diese Tradition heute noch
lebendig ist und sogar offiziell anerkannt. Die UNESCO hat die Falknerei 2010 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Ursprünglich mit 11 Ländern, mittlerweile sind es 18. Deutschland kam 2016 dazu.
Das zeigt, wie universal diese Mensch-Tier-Partnerschaft ist. Von der Mongolei bis Deutschland, von den Arabischen Emiraten bis Frankreich. Überall pflegen Menschen diese uralte Kunst.
Und dabei verbinden sie historisches Wissen mit modernen Erkenntnissen. Die Grundprinzipien sind dieselben geblieben, aber die Methoden haben sich weiterentwickelt, würde ich sagen. Humaner, wissenschaftlich fundierter.
Die mittelalterlichen Falkner hätten vermutlich gestaunt, wie gut wir heute die Biologie der Vögel verstehen. Aber sie hätten die Grundidee sofort erkannt. Diese Partnerschaft auf Augenhöhe.
Ja, das ist es wohl, was die Falknerei so zeitlos macht. Es geht nicht um Dominanz. Es geht um Zusammenarbeit mit einem Wesen, das jederzeit wegfliegen könnte.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die Welt der mittelalterlichen Falknerei. Von den Statussymbolen des Adels über die Jagdtechniken und das aufwendige Training bis zur täglichen Pflege und dem modernen Artenschutz.
Wenn euch dieses Thema gefallen hat, auf battlemerchant.com findet ihr noch viele weitere spannende Artikel zu Geschichte und Mittelalter. Und im Blog gibt's regelmäßig neue Themen für alle, die sich für diese faszinierende Epoche interessieren.
Schaut gerne vorbei und stöbert durch das Sortiment. Von uns beiden vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.